So, Freitag Nachmittag. Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Ich fühle mich immer, wenn ich dich anschaue, wie in einer Time Capsule.
Wie meinst du das?
Ja, wie in Elfenbein bleibt alles stehen und wir konzentrieren uns nur noch auf das Erbrecht und wissen nicht, was passieren wird. Wir haben das letzte Mal, Moment, ich muss mich konzentrieren.
Das letzte Mal haben wir eine außertürliche kurze Folge gehabt, um etwas bekannt zu geben. Und wir wiederholen es vielleicht noch einmal. Ja,
bitte, zeig mir, du hast es wieder dahergelegt, das finde ich toll.
Also. Mount Erbrecht Live, unsere Veranstaltung am 6. Oktober, stimmt das?
Du weißt das auswendig.
Ja, natürlich.
6. Oktober 2026.
Im Dachgeschoss des Juridikum, Senatspräsident Muska und wir beide diskutieren einen ganzen Tag lang die erbrechtliche Rechtsprechung des Fachsenats.
Von 9 bis 17 Uhr. Ich bin draufgekommen, wir haben einen Aspekt nicht erwähnt das letzte Mal. Kaffeepausen mit Verpflegung.
Wichtig.
Aber auch Mittagessen.
Mittagessen und ein Get-Together danach.
Mit dir.
Und dir.
Du bist jedenfalls
und
dabei.
Vor allem mit dem Herrn Senatspräsidenten Muska. Das hoffe ich schon.
Na sicher ist es. Mit uns stehen bleiben. Also, wenn Sie Lust haben, begrenzte Teilnehmerzahl www.mounterbrecht.com. Dort finden Sie alle Informationen. Wir besprechen die gesamte Rechtsprechung der letzten 12 Monate. Wenn Sie vom Fach sind, werden wir uns dort sehen. Freue mich schon. Und was machen wir heute?
Wir haben bei der letzten wirklich inhaltlichen Folge vor 14 Tagen uns dem Thema gewidmet, Ausschlagung der Erbschaft, Erbentschlagung.
Um Gottes Willen, war das wirklich gut.
Nein, es war interessant, oder?
Sehr interessant.
Am Schluss war interessant.
Dann, für einen Moment hatte ich gedacht, ich verliere irgendwie die Kontrolle. I lose control. Aber dann hast du mich
wieder irgendwie
eingefangen und dann habe ich sie vollkommen verloren. Und mir fällt bei der Gelegenheit, okay, Ausschlagung haben wir gemacht, nicht Entschlagung, Ausschlagung, nicht wahr? Das habe ich gelernt. Den Rest habe ich vergessen. Aber vor allem muss ich dich unterbrechen, weil wir heute ein Jubiläum feiern.
Ja.
50 Folgen Mount Erbrecht.
50. Folge. Wie feiern wir das eigentlich?
Ja, nachher gehen wir auf eine Obi-Gespritzt, ja. Oder musst du wieder weg?
Nein, geht sich aus.
Ich freue mich total. 50 Folgen ist unvorstellbar.
Ja, unglaublich.
Tu dich ein bisschen lobhudeln jetzt einmal. Bist du
gar nicht selbstkritisch.
Ja, da kriege ich hin und wieder Zuschriften.
Bescheiden.
So bescheiden.
Bescheiden.
Und ich sei immer so maulaffig.
Ja, wir sind unterschiedlich.
50.
Folge.
Ja. 100 Wochen.
Wahnsinn.
Seit zwei Jahren.
Ja,
wirklich. Können wir stolz sein, finde ich wirklich. Wir haben brav alle 2 Wochen geliefert.
Noch nie ist etwas ausgefallen.
Ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt. Und an der Stelle möchte ich mich einmal bedanken beim Lukas. Lukas Zinnagel, lieber Lukas, und bei der Isabel oder bei der Isabel und beim Lukas, die beiden sind die absoluten Champs, also die kennen sich
Podcast.
Da wirklich aus.
Profis.
Und die haben mir damals alles gesagt, was ich brauche, so ein Mikrofon und dann brauche ich dich und so weiter. Und ein wesentlicher Tipp war, man muss zumindest alle 2 Wochen erscheinen, sonst hat man keinen Stammhörer. Mhm. Und
das haben tun die beherzigt.
Wirklich.
Weißt du, was auch noch toll ist? Wir haben in 2 Jahren noch nicht einmal geschnitten.
Irgendwann einmal bei einer Folge habe ich, glaube ich, ja, da hast du gesagt, du, das geht zu weit.
Wirklich?
Ja, da war ich zu vorlaut.
Okay.
Da hatte ich irgendeine wissenschaftliche Meinung von mir als absolut richtig dargestellt.
Und das haben wir dann rausgeschnitten?
Ja, irgendwie sowas. Oder was der Niki Kollern.
Okay.
Auch an Niki bitte an der Stelle.
Vielen Danke, Niki.
Vielen Dank. Und an euch beide tausend Dank.
Ja.
Unser Team von
Ohne Auf Zitrone. Die nächsten 50 Folgen.
Ohne Zitrone, perfekt servisiert.
Kessin, wie viele Folgen werden es insgesamt werden? Was glaubst du?
Ich weiß nicht. Das erinnert mich ein bisschen an den pandekten Kommentar von Mühlenbruch, wenn ich mich dunkel erinnere, und zwar hat den dann der Gluck hat den geschrieben, der hat den verantwortet und ich glaube beim 36. Band zum berühmten Pontekten kommen, da ist er 8 Stunden vor dem endgültigen Abgang, hat er die Feder weggelegt. Das braucht man nicht, oder?
Na, so extrem wollen wir es nicht machen.
Aber obwohl, der reizt mich schon.
Ich glaube, so,
ja, so also
20 Jahre werden es noch.
Vielleicht schaffen wir es, wenn Sie uns hören wollen, machen wir weiter. Und wir setzen fort. Wir bleiben bei der Konstellation. Heute wird es ausnahmsweise mal wirklich irgendwie auch schwieriger oder faszinierender. Taktikspiel, Verlassenschaftsverfahren, der Kampf ums Erbrecht. Liebe Grüße an meine Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsanwaltschaft. Da gibt es jetzt verschiedene Personen, unterstellen wir, und die kämpfen um das Erbrecht. Was soll das heißen? Beispiele, Beispiele, Beispiele. Es liegt vor ein Testament, dessen Wirksamkeit nicht von allen außer Streit gestellt wird. Das heißt, die einen sagen, der war testierunfähig, die anderen sagen, es ist vielleicht überhaupt gefälscht, oder die Zeugen, die machen keinen fähigen Eindruck. Es gibt vielleicht ein älteres Testament. Also man braucht nicht glauben, wie kompliziert unsere Fälle in der Realität dann sind. Ein älteres Testament, das vielleicht auch wiederum bemängelt wird von denjenigen, die im drittältesten Testament bedacht sind. Und dann gibt es auch noch diejenigen, die sagen, alle Testamente sind unwirksam, wir sind die nächsten Verwandten. Wir berufen uns auf die sogenannte gesetzliche Erbfolge. Und kommt nicht selten vor, oder?
Das kommt vor.
Diese späten Testamente auch da, ja. Irgendwie nicht, das haben wir eh schon oft besprochen. Wir werden Gott sei Dank alle immer älter, älter, älter. Und wir sollten nicht unterschätzen, dass wir im Alter hoffentlich gesund bleiben bis zum letzten Atemzug, das ist ja wohl eh klar. Aber man wird auch ein wenig schwächer und man wird, der Blick verengt sich und die Beeinflussbarkeit, die kann, muss ja natürlich nicht, die kann steigen. Und so ist meine Erfahrung, ich sehe natürlich vornehmlich die kritischen Fälle, dass es nicht selten vorkommt, dass so in den letzten Monaten des Lebens dann merkwürdigerweise ein Testament, wieder ein anderes, völlig andere Personen sind zu Erben eingesetzt.
Darüber haben wir mal eine Folge gemacht.
Nein, du kannst doch jetzt nicht sagen, wir haben eine Folge über die Erbschleicher gemacht.
Ja, genau. Die Erbschleicher.
Ja. Aber wir haben diesen Begriff sehr kritisch hinterfragt. Ja. Man streitet darüber, wer ist der wahre Erbe. Gut. Und der Streit beginnt womit? Indem er überhaupt sich manifestieren muss. Wie manifestiert sich der Streit im Verlassenschaftsverfahren, lieber Andreas? Weil eine Klage gibt es ja nicht. Das ist ja schon sehr faszinierend.
Durch Abgabe von Erbantrittserklärungen, in deinem Fall zum Beispiel, wo es also ein jüngeres, ein älteres Testament gibt und dann gibt es noch die gesetzlichen Erben und alle konkurrieren miteinander und jeder glaubt, sein Erbrechtstitel ist der richtige, ist der wirksame, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Da kann es sein, dass ich alle Parteien berufen auf ihren jeweiligen Erbrechtstitel und aus diesem Erbrechtstitel eine Erbantrittserklärung abgeben. Der aus dem jüngsten Testament gibt eine ab, der aus dem älteren Testament und der gesetzliche Erbe glaubt überhaupt, dass beide Testamente gefälscht oder in Testierunfähigkeit, wie auch immer, errichtet wurden und stützt sich auf das gesetzliche Erbrecht. Und schon haben wir einen Widerspruch der Erbantrittserklärungen zueinander. Und daher eine verfahrensrechtliche Situation, die verhindert, dass es jetzt einfach außerstreitig zur Einantwortung an einen erbantrittserklärten Erben kommt. Es gibt einen Konflikt, einen erbrechtlichen Konflikt, einen Widerspruch, der jetzt irgendwie aufgelöst werden muss. Und da sieht das Verlassenschaftsverfahren, das Außerstreitgesetz vor, wie der aufgelöst werden soll, nämlich in einem ersten Schritt so, dass der Gerichtskommissär auf eine Einigung hinwirken soll. Da gibt es dann in aller Regel, wenn ich gleich so fortsetzen darf, Christian,
ich finde das sehr gut.
Ja. Einigungstagsatzungstermin, schaut man, dann kommt es zu einer Einigung zwischen den Parteien, zu einer Anerkennung des einen oder anderen Erbrechts. Aber wenn es zu keiner...
Entschuldigung, jetzt ist mir zu flott. Also wir sind im Außerstreitverfahren. Mhm. An sich würden wir gerne das ohne Prozess lösen. So ist der Gedanke, glaube ich,
genau,
der Rechtsordnung. Nicht?
Genau.
Also wir haben im Außerstreitverfahren ich nenne es irgendwie ein bisschen Flower Power Verfahren. Das Flower Power.
Ist gut.
Also wir nehmen uns bei den Händen, ja. wir sprechen darüber, wie das Recht aussehen könnte. Wir sind alle, wie sagt man heutzutage, wir sind gechillt.
Es läuft nicht immer gechillt.
Aber. Ja, leider nicht. Aber an sich jetzt, also so würde ich
ja,
das
ja.
sehen.
Ja, aber leider du sagst keine es Venia so,
fürs das Verfahren. Ist doch was Gutes. Das ist was Gutes, ja. Wir wollen, denn warum, das spart Kosten, das spart genau. Ärger, das spart Nerven. Das heißt, es ist ein Verfahren, das darauf ausgelegt ist, möglichst im Einvernehmen eine Klärung herbeizuführen. Mhm. Und jetzt ist es nun einmal, und jetzt kommen wir zu dem Konflikt, den du beschrieben hast, auch denkbar, dass die sich partout nicht einigen können. Widerstreitende, einander widersprechende Erbentrittserklärung. Ich bin der Alleinerbe wegen dem Testament. Nein, es ist unwirksam, ich bin der Erbe. Und da haben wir seit dem Jahr 2002, wenn ich mich richtig erinnere, diese...
2005, ja.
2005 wurde es dann wirksam, aber das Gesetz wurde, glaube ich, geschlossen, außer Streitgesetz 2002 mit Wirksamkeit 2005. Diese interessante verfahrensrechtliche Einbettung, die da lautet, ihr müsst jetzt streiten, aber diesen Streit, den führen wir ab im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens. Das ist für jemanden, der so alt ist wie ich und sozialisiert wurde im alten Außerstreitrecht, was Besonderes gewesen, weil nach dem alten Außerstreitrecht war es so, dass man genau dasselbe getan hat. Man hat sich bemüht, eine Einigung zu erreichen und wenn das nicht gelang, dann hat der Verlassenschaftsrichter das Verlassenschaftsverfahren unterbrochen und die Parteien zum Streitrichter geschickt, wenn ich das so auch wiederum im übertragenen Sinn beschreiben darf. Er hat die Parteirollen festgelegt, sie müssen jetzt klagen und dann wurde der Streit über das Erbrecht im streitigen Verfahren und nicht, wie es eben seit 2005 der Fall ist, im Rahmen dieses Verlassenschaftsverfahrens abgeführt. Und das ist schon ungewöhnlich, der Streit über das Erbrecht im außerstreitigen Verfahren. Nicht? Und jetzt lasse ich dir gleich wieder das Wort, ich bleibe bei meinen Blumen, weil die habe ich jetzt irgendwie so im Kopf. Ich möchte Blumen haben. Keine Blumen in der Kanzlei. Jedenfalls, das Gesetz sagt dann auch noch, ich weiß, ihr streitet jetzt. Es sind widerstreitende Erbantrittserklärungen. Ich lasse dich nicht gleich zum Richter. Du musst vorher noch einmal zum Gerichtskommissar, zu dir, der eine Tagsatzung abführt, die man umgangssprachlich, glaube ich, eher, also steht nicht zum Gesetz, die Einigungstagsatzung nennt. Mhm. Ihr müsst das noch einmal probieren. Und ich glaube, die Judikatur, zumindest vom Landesgericht für Zivilrechtssachen, geht dahin, dass man wirklich dorthin muss, oder?
Ich glaube, da gibt es eine Entscheidung.
Da gibt es eine Entscheidung, die sagt, so ja, ob das wirklich so richtig ist. Ja. Weil in einer Situation, wo man echt streitet und auch bereits jeder Anwälte hat, nicht, dass er die, wenn ich halt
also der Anwalt bin, dann will ich
zum Prozessrichter.
Nein, noch dazu, wenn man an zwei vertretene Parteien denkt und beide Vertreter sagen namens der Parteien, wir wollen uns nicht einigen, wir können uns nicht einigen, dann ist dieser Einigungstagsatzungstermin tatsächlich nicht
besonders sinnvoll. Aber sie wird sinnvoll. Du würdest auch darauf bestehen, ihr müsst kommen, oder?
Würde ich eigentlich nicht.
Interessant. Ja. Ich hatte einen Fall, da wurde der Erstrichter das wieder zurückgeschickt. Haben wir dreiviertel Jahr verloren. Seitdem gehe ich immer brav hin.
Ja, das ist doch völlig sinnlos. Also wenn beide vertretene Parteien sagen, sie wollen das nicht, sie verzichten auf den Termin, dann findet er auch nicht statt.
Na gut, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das heißt, da wird recht viel gestritten. Und vielleicht, was sich das Außerstreitgesetz vorstellt, weiß ich nicht. Aber im einfachsten Fall streiten halt zwei. Nicht? Also im einfachsten Fall. Wir haben ein Testament, da ist einer zum Erben eingesetzt. Und wir haben einen nahen Verwandten, wenn das Testament unwirksam wäre, ein Kind, dann wäre das Kind der Alleinerbe, dann streiten zwei gegeneinander. Und nun ist es aber auch denkbar, dass, machen wir es wieder ganz einfach, wir haben ein Testament, da ist einer zum Erben eingesetzt und wir haben fünf gesetzliche Erben. Das heißt, wir haben fünf Kinder. Und dann ist es natürlich denkbar, dass alle fünf Kinder jeweils eine Erbantrittserklärung abgeben mit dem Argument, Das Testament ist unwirksam, behaupten wir. Wir erben jeweils ein Fünftel. Aber, und jetzt kommst bitte du, lieber Andreas, es ist auch denkbar, dass nur vier oder nur drei oder zwei, nur einer von denen eine Erbantrittserklärung abgibt und die anderen vier partout gar nichts sagen.
Und jetzt,
was passiert jetzt, dann? Die jetzt, sagen einfach nichts.
Jetzt haben wir,
sagt, jetzt haben Sie wir
widersprechende Erbantrittserklärungen. Der testamentarische Erbe gibt zur gesamten Verlassenschaft ab und der eine gesetzliche Erbe zu einem Fünftel. Und die Frage ist, ob man jetzt an der Stelle schon sagen kann, es gibt einen Einigungstagsatzungstermin und es gibt dann ein Verfahren über das Erbrecht, über den Widerstreit dieser beiden Parteien, oder ob man da nicht im Verlassenschaftsverfahren davor noch einiges zu erledigen hätte.
Ja.
Nämlich, es ist ja so, dass in so einer Konstellation, wobei wir müssen ja jetzt präzise sein, nehmen wir an, das ist ein Testament, das dem äußeren Anschein nach völlig unbedenklich erscheint.
Ui, das hatten wir schon in der...
Ja, aber das müssen wir...
Nein, erwähnen Sie
das müssen wir erwähnen, weil das erwähnt der oberste Gerichtshof und daher ist es
wichtig. Ich setze mich gerade hin.
Wir haben ein unbedenkliches Testament. Aus dem Titel dieses Testaments hat der Erbe, der nach 157 Außerstreitgesetz auch aufgefordert wurde, weil auch aufgefordert werden muss zur Abgabe einer Erbantrittserklärung vom Gerichtskommissär.
157 Außerstreitgesetz, schlagen Sie sich dazu auf, googeln Sie das.
Jene, die nach der Aktenlage berufen erscheinen, sind aufzufordern. Der gibt ab, der gesetzliche Erbe in deinem Fall, dieser eine von fünf, der dann auch eine abgegeben hat, der wurde in unserem Fall, den ich jetzt gerade schildere, nicht aufgefordert. Der ist auch nicht aufzufordern, wenn das Testament unbedenklich erscheint. Dem wurde aber nach 152 außer Streit gesetzt, dieses Testament in Kopie zugestellt. Er kennt das, er hat offenbar überlegt, naja, was halte ich von dem Testament, hat sich vielleicht beraten lassen und hat gesagt, ich glaube, das ist nicht wirksam, aus welchen Gründen auch immer, und hat aktiv, ohne Aufforderung, eine eben dann widersprechende Erbantrittserklärung abgegeben. So, und aus meiner Sicht ist es nun so, für den Gerichtskommissär, dass in dieser Situation, die ich jetzt noch ein bisschen präzisierend beschrieben habe, wir jetzt nun wirklich den Einigungstagsatzungstermin machen können. Und wenn der scheitert, dann geht es in das Verfahren über das Erbrecht. Ich habe hier nicht die anderen vier potenziellen gesetzlichen Erben aufzufordern.
Ich meine, ich war jetzt wahrscheinlich zu schnell, ja, weil wir würden ja gerne, und das werden wir gleich machen, durchexerzieren, was ein Gerichtskommissar zu tun hat, wenn sich einer nicht meldet. Nicht? Und jetzt hast du mir zu Recht, richtigerweise, mich subkutan auf meinen Unwillen hingewiesen, zu akzeptieren, dass ihr Gerichtskommissarin nur den Testamentserben, wenn es nicht gar stinkt, das Testament auffordert, bin ich ein bisschen zynisch, wie du merkst, auffordert, eine Erbantrittserklärung abzugeben, während die gesetzlichen Erben nur verständigt würden.
Ja. Aber variieren wir gleich diesen Fall.
Ja, variieren wir, aber bleiben wir kurz bei dem Fall. Ja. Jetzt gibt einer, jetzt wollte ich es nämlich kritisch hinterfragen,
und
ich
glaube,
ich bin nicht ganz bei dir oder nicht ganz deiner Meinung. Jetzt akzeptiere ich, dass das angeblich so herrschend ist. Ich muss diese armen gesetzlichen Erben nicht belehren als Gerichtskommissar, finde ich ja komisch, aber bitte. Jetzt gibt aber einer von denen aktiv eine Erbantrittserklärung.
Ja.
Und da muss ich angesichts dessen, dass ich jetzt im Akt des Gerichtskommissärs eine Eingabe habe, wo drinsteht, was auch immer drinnen steht, das Testament ist unwirksam, weil das ist unterliest oder ich weiß nicht was, oder das sind ganz sinistre Figuren, Behauptungen wüstesten Inhalts. Da muss ich dann als Gerichtskommissär nicht die anderen gesetzlichen Erben davon informieren, dass sie auch eine Erbantrittserklärung abgeben können?
Das ist eine ganz interessante Frage.
Endlich habe ich irgendwas von mir, das dich interessiert.
Ja, also, ich bin fast alles interessiert mich, was du sagst.
Schieß los.
Nein, weil die Frage ist, jetzt sagen wir, der hat eben noch nicht diese Eingabe gemacht. Und ich habe dieses Testament und das erscheint unbedenklich. Dann habe ich gesagt, wie es ist, der gesetzliche Erbe ist nicht aufzufordern. Und jetzt ist die Frage, ob aufgrund der widersprechenden Erbantrittserklärung des gesetzlichen Erben per se eine Situation entsteht, die aus der Sicht des Gerichtskommissärs dazu führt, dass er sagen muss, naja, offenbar ganz unbedenklich ist es das Testament wohl doch nicht. Es gibt jemanden, der sich da widersetzt. Reicht dieser Umstand dazu aus, dass man im Sinne dieser obersgerichtlichen Entscheidung sagen kann, damit bekommt dieses Testament in einem gewissen Maße eine Bedenklichkeit und ich muss jetzt doch die anderen vier auffordern. Erste Frage. Zweite Frage. Verschärft sich das vielleicht dadurch, dass in der Eingabe auch ein Vorbringen gemacht wird in eine besondere Richtung mit einem Vorbringen, dass also dass die Unfähigkeit aus welchen Gründen auch immer gegeben ist und so weiter. Entsteht dann vielleicht eine Aktenlage, die das Testament bedenklich macht und ich muss die anderen auffordern. Das ist eine spannende Frage, die so vom obersten Gerichtshof nicht geklärt wurde. Der hat nur von dieser Bedenklichkeit und Unbedenklichkeit des Testaments gesprochen. Aber
ich meine, aus meiner Sicht, man kann mich ja hinauslehnen, ist nur eine Meinung, vielleicht von vielen oder vielleicht folgen mir auch alle, es besteht für mich überhaupt gar kein Zweifel, dass der auffordern muss in der Situation. Es ist auch verfahrensrechtlich irgendwie geradezu, wie soll ich sagen, sinnbefreit oder welchen Sinn soll es haben, dass man dann einen Erbrechtsstreit abführt mit einem der fünf und die anderen womöglich sich beteiligen hätten wollen, wenn sie rechtlich belehrt worden wären. Ja, die haben es gekriegt, ich weiß, hast du ja gesagt, sie haben das Testament zugestellt bekommen. Aber sie haben ja keine durch den Gerichtskommissär sichergestellte Belehrung erhalten, wie du mir vor zwei Wochen geschildert hast. Sie kriegen das Testament, aber sie kriegen keine Belehrung. Sie werden auch offenbar nicht informiert davon, nach deiner Rechtsauffassung, dass es hier eine Einigungstagsatzung gibt mit einem, der ein Fünftel antritt.
Ja. Ja, aber
der dann vielleicht irgendwann gewinnt.
Ja. Also ich würde diese Frage offen lassen. Ich traue mich
das
nicht zu beantworten, dass plötzlich sich es haben ja auch die anderen vier gesetzlichen Erben dieses Testament bekommen.
Sie haben
das rechtliche Gehör. Ändert sich jetzt was im Hinblick auf ihr rechtliches Gehör, auf ihre Position im Verfahren dadurch, dass einer der fünf aus welchen Gründen noch immer eine widersprechende Erbantrittserklärung
abgibt? Gut, wir wissen das nicht.
Wir wissen es nicht, lassen wir es offen.
Und es würde jedenfalls in diesem konkreten Fall, wenn die Einigungstagsatzung scheitert, ein Streit über das Erbrecht im Umfang von einem Fünftel ablaufen. Mhm. Und an der Stelle, ich weiß, ich bin zu schnell nach vorgeprescht, und habe nicht den ganz einfachen Fall mit dem einfachen Fall begonnen, dass sich gar niemand zum Erben erklärt zunächst. Aber ich glaube, wir müssen jetzt schon einflechten, die Nachricht, die Message mit Blick auf die anderen vier, dass die jederzeit bis zum Abschluss des ganzen Verlassenschaftsverfahrens
bis zur
Einantwortung, nicht zum Abschluss des Prozesses, also des Streits über das Erbrecht, bis zur Einantwortung die rechtliche Möglichkeit haben, eine Erbantrittserklärung nachzugeben. Das ist abzugeben. Das ist völlig unstrittig. Das heißt, die vier könnten, während da jetzt die zwei da schon streiten vom Verlassenschaftsrichter ein halbes Jahr, ein Jahr, eineinhalb Jahr, die könnten bis zum Ende des Verlassenschaftsverfahrens eine Erbantrittserklärung abgeben, die dann dazu führt, dass übrigens eine neue Einigungstagsatzung stattzufinden hätte. Wohl, würde ich meinen. Und daran erkennt man ja auch, oder erkennt man vielleicht, warum ich mich gar so weit hinausgelehnt habe und gesagt habe, na, also wenn der Streit beginnt, dann sollten alle gesetzlichen Erben aufgefordert werden müssen, eine Erbantrittserklärung abzugeben. Ansonsten, nächste Message, lieber Andreas, die wir hier einflechten, wenn einer aufgefordert wird, gib ab und er schweigt, dann Das ist der 157 Absatz 3,
ist den er noch nicht bis auf Weiteres nicht mehr am Verfahren zu beteiligen.
Dann ist er bis auf Weiteres nicht mehr. Dann hast du jedenfalls auch noch dieser wild gewordenen Rambo-Argumentation von mir, dann hast du das Gerichtskommissar jedenfalls alles richtig gemacht. Mehr als auffordern, geben Sie ja Erbentrittserklärung ab, kann man nicht machen.
Nicht wahr? Richtig.
Also kann man nicht machen. Dann ist der nicht beizuziehen. Und selbst dann, selbst in dieser Konstellation, er weiß, er könnte. Er weiß eigentlich, er sollte, wenn man so will, also er wird ja aufgefordert formell, scheidet er an sich aus dem Verfahren aus, kann aber jederzeit wieder daherkommen.
Es ändert sich nichts.
Bis zur Einantwortung. Ja. Er kann jederzeit daherkommen und sagen, Edgy Badge. Und ja,
aber und das ist, variieren wir den Fall kurz. Nehmen wir an, das Testament ist irgendwie bedenklich. Oder es würde deine Ansicht, die natürlich was für sich hat, stimmen, dass der Umstand, dass sie ein gesetzlicher Erbe eine widersprechende Erbantrittserklärung abgibt, schon dazu führt, dass ich die anderen auffordern muss. So, jetzt mache ich das als Gerichtskommissär. Jetzt fordere ich die anderen vier, die noch keine widersprechende Erbantrittserklärung abgegeben haben, auf nach 157 aus der Streitgesetz binnen 4 Wochen eine Erklärung.
Ich würde auch behaupten, dass du denen, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch mitteilen müsstest, dass hier bereits widerstreitende Erbantrittserklärungen vorliegen.
Das sehe ich auch so, ist übrigens aber eine spannende Frage. Was darf ich,
was darfst du denen mitteilen? Sagen oder
genau. Nicht? Wie weit haben die schon Akteneinsichtsrecht, Parteistellung, müssen wir, glaube ich, gesondert...
Die Partei, die machen wir mal.
Machen wir mal. Sehr, sehr gut. So, jetzt fordere ich die auf, Fristsetzung, geben Sie eine Erklärung ab binnen 4 Wochen mit dem Hinweis auf die Rechtsfolge 157.3, sonst werden Sie bis auf Weiteres nicht mehr beigezogen und so weiter, wie du gesagt hast. So, was passiert jetzt? Nehmen wir an, die geben ab, na gut, dann geben sie halt ab, dann ist es nicht mehr besonders spannend. Aber was ist, wenn die ungenützt diese Frist verstreichen lassen, alle vier? Dann ist die Frage, war es das oder muss ich jetzt wen anderen auffordern? Muss ich jetzt die Kinder dieser gesetzlichen Erben auffordern? Da sagt der Oberste Gerichtshof übrigens, das können wir entnehmen einer jüngeren Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, dass in diesem Fall nicht dann die Repräsentanten aufzufordern sind, eine Erbantrittserklärung abzugeben.
Ja. Die ist wahnsinnig, die hat es in sich. Was die Geschäftszahl damit
nicht sagen? Ja, sage ich gerne, ich hoffe, ich finde es.
Also mit der Entscheidung tue ich mir sehr schwer, die wird übrigens sicher bei unserem Mount Erbrecht live am 8. Oktober, am
6. Oktober, 6. Oktober. 2 OB 184 aus 25K.
2 OB 184 aus 25K.
Komplizierter Sachverhalt, ich will es gar nicht im Detail sagen, das Wesentliche ist diese Nichtbeteiligung, wenn ich das so zusammenfassen darf, und dann korrigiere mich bitte, Christian, wenn du es anders siehst, diese Nichtbeteiligung ist sozusagen so etwas wie eine rein verfahrensrechtliche Erbentschlagung. Ja? Die Nichtbeteiligung führt nicht zum Verlust des materiellen Erbrechts, sondern nur dazu, dass man als Verfahrenspartei einstweilen ausscheidet. Man kann, wie du schon gesagt hast, aber die Erbantrittserklärung jederzeit bis zur Einantwortung nachholen und hat wahrscheinlich auch nach Einantwortung noch die Möglichkeit, theoretisch das Erbrecht mittels Erbschaftsklage geltend zu machen.
Wieso sagst du jetzt plötzlich theoretisch?
Wenn wir darüber noch sprechen werden. Du weißt.
So. Ich weiß, aber...
Ja, ich wollte nur schon, wollte dich erinnern. Früher, nein, ich sehe es eh anders. Aber ich habe nur Respekt vor deiner Ansicht. So. Und verfahrensrechtlich, sagt der Oberste Gerichtshof, ist diese Nichtbeteiligung analog einer Entschlagung zu behandeln. Und nachdem eine Entschlagung im Zweifel für die Nachkommen wirkt,
Zu Lasten der Nachkommen wirkt,
muss ich davon auch bei einer Nichtbeteiligung ausgehen. Das heißt, wenn jemand sich nicht beteiligt, durch aktive Erklärung, ich beteilige mich nicht, oder dadurch, dass er die Frist zur Abgabe der Erbantrittserklärung nicht nützt, ist er nicht zu beteiligen und diese Nichtbeteiligung wirkt auch zu Lasten seiner Nachkommen. Das heißt, ausgehend von dieser Entscheidung in unserem Fall, ich habe die vier aufgefordert, sie erklären sich nicht, müsste ich eigentlich als nächstes aus meiner Sicht denjenigen, der bereits zu einem Fünftel eine Erbantrittserklärung, eine widersprechende Erbantrittserklärung abgegeben hat, nunmehr auffordern, seine Quote entsprechend zu erhöhen auf die gesamte Verlassenschaft aufgrund der Nichtbeteiligung der anderen.
Boah, ist das heute eine komplizierte Folge. Ja, ich habe so diese Entscheidung jetzt nicht total vorbereitet. Das kommt dann am 6. Oktober. Aber ja, das kann ich mich natürlich erinnern. Der OGH deutet das Ganze irgendwie, diese Nichtbeteiligung so, sagt er ja auch, Wirkung einer Art Entschlagung. Daher sind mit dem, der sich dann nicht beteiligt, wir reden von den gesetzlichen Erben, nur von der gesetzlichen Erbfolge, dessen Kinder, die werden dann auch nicht anzurufen sein. Und das würde bedeuten, er und sein ganzer Stamm ist sozusagen gedanklich nicht
verfahrensrechtlich vor,
verfahrensrechtlich auszublenden. Ja. So, und damit ist derjenige, der sagt, ich habe das Erbe, tritt es mit einem Fünftel an, finde ich den ganz interessant, dass du sagst, naja, das muss ich den jetzt da auffordern. Dass die nächsten vier Fünftel, die stehen ja ihm zu. Der will die überhaupt nicht antreten, die vier Fünftel.
Dann ist schon dann, vorbei.
Dann
das ja, verfahrensrechtliche Geplänkel.
Ob das geht, verfahrensrechtliches Geplänkel. Jetzt müssten wir als Theoretiker fragen, kann ich eine Erbantrittserklärung abgeben? Aber es müsste wohl gehen.
Sicher, es entspricht ja auch der materiell rechtlichen Lage.
Ja,
also kann ja nicht zwingen.
Eine Anwag.
Naja. Also eben nicht. Das ist ja nur ein verfahrensrechtlicher Gedanke.
Gut, also ich bin beruhigt.
Also der kann nicht gezwungen sein.
Ein Fünftel Erbe will natürlich Folgendes machen. Ja. Er will mit einem Prozesskostenrisiko prozessieren, das sich auf ein Fünftel der Verlassenschaft beschränkt. Mhm. Und das würde auch funktionieren.
Ja.
Nicht? Dieses ganze verfahrensrechtliche Geplänkel ist ein Blinki-Blankel-Blunkel.
Wir haben es gesehen, es bringt eh nichts am Ende.
Bringt überhaupt nichts. Aber es führt dazu, deswegen müssen wir die Entscheidung dann genau analysieren, warum passierte das alles, was ist da passiert. Es führt aber im nächsten Schritt dazu, dass einer mit einem Fünftel prozessiert gegen den Testamentserben und die anderen, ich betone es noch einmal, immer dazukommen könnten, wenn sie gescheit sind und auf irgendeine Art und Weise informiert würden. Sie sind ja keine Parteien, weil sie sind ja ausgeschieden, weil sie schweigen. Dann warten sie natürlich ab, was kommt raus bei diesem Streit über die Wirksamkeit des Testaments. Und wenn das geklärt ist zugunsten des mit dem einen Fünftel, dann kommt die Erbantrittserklärung.
Ja.
Und man könnte fragen, könnte natürlich sagen, sind Rechte, wie soll ich sagen, Trittbrettfahrer oder welcher Begriff fällt dir da ein?
Das kann man ruhig so nennen, wenn Sie das bewusst betreiben, wenn das ein Plan ist. Aber überlegen wir es noch einmal kurz verfahrensrechtlich, wie läuft es jetzt, wenn wir wirklich die Situation haben, dass es ein unbedenkliches Testament ist, einer hat abgegeben zu einem Fünftel, einer der gesetzlichen Erben, die anderen sind nicht aufzufordern, nach meiner Ansicht. So, jetzt geht es in das Verfahren über das Erbrecht. Und nehmen wir an, es geht so aus, dass das Erbrecht des gesetzlichen Erben festgestellt wird. Dann komme natürlich ich als Gerichtskommissär vor Einantwortung wieder zum Zug. Und jetzt habe ich nach 157 plötzlich eine andere Situation aufgrund dieser gerichtlichen Entscheidung, nämlich, dass jetzt die anderen vier aufzufordern sind. Denn sie sind nun nach der Aktenlage jene, die zu Erben berufen erscheinen. Jetzt fordere ich sie auf. Das heißt, die wissen auch verfahrensrechtlich, wenn das Verfahren so ausgeht über das Erbrecht, dann werden sie auch noch einmal informiert und aufgefordert vom Gerichtskommissär. Und jetzt können sie die Erbantrittserklärung abgeben. Oder wenn nicht, dann wird aufgefordert, der Fünftel Erbe zu erstrecken auf das Ganze. Und jetzt kommt aber was Interessantes dazu. Wenn man es so sehen würde, wie du das gesagt hast, ich hätte schon von Anfang an die anderen vier auffordern müssen, eine Erbantrittserklärung abzugeben. Und sie hätten, weil sie gesagt haben, da gibt es ja ein Testament, das haben wir sogar bekommen, wir wollen keinen Streit und so weiter. Und sie hätten geschwiegen und sie wären daher nicht zu beteiligen. Und jetzt geht es mit dem fünften gesetzlichen Erben in das Verfahren über das Erbrecht. Und der obsiegt dann im Verfahren über das Erbrecht, ist die Frage, ob jetzt noch einmal die anderen vier aufzufordern sind. Ich habe sie ja schon aufgefordert. Wie würdest du das dann sehen? Weil, würdest du sie noch einmal auffordern? Oder kann ich jetzt einfach mit dem Fünftelerben Schluss machen, der seine Quote erhöht?
Also aus dir spricht auch schon die ganze Zeit, und ich verstehe das, diese Brillanz des Gerichtskommissärs, der diese Verfahrensregeln so wie Mikado-Bausteine in ihren ganzen verschiedenen Farben und Spitzen schätzt und liebt.
Ja, aber der 157 in seiner Anwendung ist unglaublich wichtig. Es geht um die Frage, wem wird eingeantwortet?
Ja. Du hast recht, das ist total wichtig. Und ich frage mich eben, ich sage jetzt einmal, mir ist das relativ wurscht, ich denke jetzt ergebnisorientiert, nämlich ergebnisorientiert mit Blick auf die Rechtssicherheit. Variante 1, die natürlich für sich genommen gut vertretbar ist. Ich muss sie nicht noch einmal auffordern. Ich habe sie schon aufgefordert. Und
157, ich würde es nicht so sehen. Ich
steht drinnen, so einmal auffordern und ist aufgefordert. Daher ist dann einzuantworten diesem gesetzlichen Erben, der nun seine Erbantrittserklärung ausgedehnt hat. Der, ergänzen wir jetzt, wurde aber schon darauf belehrt, dazu belehrt, dass er um 5 Minuten nach der Einantwortung eine Erbschaftsklage bekommt und dann das Ganze wieder rausgeben muss. Was hat das für
einen Sinn? Da bin ich ganz bei dir.
Selbstverständlich, meines Erachtens, muss der die noch einmal einladen und herholen. Und das übrigens jetzt von hinten kommen, zeigt ja auch, dass die traditionelle Sichtweise, glaube ich, und überhaupt das traditionelle Herangehen an die Aufforderung zur Abgabe von Erbantrittserklärung, an die Frage, wer wird beteiligt, wer wird ins Verfahren hereingenommen, dass die traditionelle Sichtweise, glaube ich, sehr geprägt ist vom Gedanken der Verfahrensökonomie. Das heißt, der Blick auf das Verlassenschaftsverfahren, lasst uns das zügig durchführen, lasst uns hier uns da nicht aufhalten mit Leuten, die mühsam sind, die keine Erklärung abgeben. Schauen wir, dass wir es zu Ende bringen. Damit ist dann übrigens auch die Tätigkeit des Gerichtskommissärs endgültig beendet. Es wird ja nicht wieder aufgemacht. Und wenn es dann Zores gibt, dann ja, gibt es halt diese Erbschaftsklage, dann wird da eingeklagt. Und wenn man sich das vor Augen hält und diesen Aspekt betont, nämlich die Phase nach der Einantwortung, wenn euer Job getan ist,
mit allem, was
dann kommt wird, eben dieses andere Interesse, das womöglich stärker zu gewichten ist, das Interesse nach Rechtssicherheit, möglichst allen Gehör einräumen und vielleicht sogar überlegen, ob man die Wirkung der Einantwortung, aber da bin ich jetzt in einem Bereich, der absolut, glaube ich, möglicherweise von überhaupt noch niemanden oder von niemandem vertreten wird und alle fallen jetzt über mich her, die Wirkung der Einantwortung auch auf jene ausdehnen, die nachweislich rechtliches Gehör erhalten haben, die, und zwar nicht nur rechtliches Gehör, wie du es eingangs gesagt hast, nämlich mit ich schicke dem das Testament
mit zu, Aufforderung.
Sondern mit Aufforderung, mit Belehrung, daher ein, nenne ich jetzt, beredtes Schweigen, das dann auch diesen Personen der Einantwortungsbeschluss zuzustellen wäre, ich weiß nicht, wie das in der Praxis passiert, ja. Und wenn er ihnen zugestellt worden wäre, dass der dann möglicherweise, vielleicht kann sich das doch jemand überlegen, auch Rechtskraft entfaltet und dann nicht die Erbschaftsklage zulässig wäre.
Also das ist nicht ein Wunsch der Legeveränder, sondern du würdest dazu tendieren, es
ich würde es schon einmal neu durchdenken. Und diese Einantwortung, die ja Rechtswirkung gegenüber jenen entfaltet, die verfahrensbeteiligt sind und Erbantrittserklärungen
abgeben. Das schon.
Das ist ja unzweifelhaft. Ja. Die ja auch Rechtswirkung entfaltet gegenüber jenen, die eben eine Erbsentschlagung abgegeben haben. Warum nicht? Ich gebe schon zu, da wird jetzt ihr dann aufgewertet werden, denn diese Aufforderung zur Abgabe einer Erbantrittserklärung, die wäre natürlich dann ein ganz heikler Vorgang und nicht nur so ein, okay, ja, da wird das vorläufig nicht beigezogen, der verliert nichts.
Letztlich im Verbund mit der Einantwortung und der Zustellung dann doch zum Verlust des materiellen Erbrechts führen. Genau. Nicht? Also
muss man dazu sagen, glaube ich, niemand so vertreten.
Nein, also, das ist absolut. Und ich würde es auch anders sehen, weil wenn du, also erstens weiß ich nicht sicher, ich glaube nicht, dass in aller Regel der Einantwortungsbeschluss auch dem Nichtbeteiligten zugestellt wird. Kann man, glaube ich, so oder so sehen. Ich würde eher die Meinung vertreten, dass ihm nicht zuzustellen ist, er ist nicht Partei.
Es wäre dann konsequent im Sinne der, sage ich jetzt, einhelligen Meinung.
Nicht? Aber selbst wenn ihm zugestellt wird, aus meiner Sicht, kann hier die Rechtskraft der Einantwortung nicht zu seinen Lasten wirken, weil er ja überhaupt keine Rekursmöglichkeit hätte. Ja,
wieso, wenn du es ihm zustellst, schon oder nicht?
Nein, es würde der Rekurs zurückgewiesen.
Warum?
Weil die Einantwortung richtig ist. Weil er ja keine Erbantrittserklärung abgegeben hat.
Gut, also
das und er kann sie nicht mehr nachholen.
Das ist ja aber auch die
Prinzip,
dass man die Erbantrittserklärung nur abgeben kann bis zur Aushändigung des
Einantwortungsbeschlusses
an die Geschäftsstelle, der noch nicht rechtskräftig worden ist. Nicht? Also,
ja,
könnte man ja auch bezweifeln.
Na gut, dann müsste er aber die Erbantrittserklärung nachholen.
Müsste er dann
nachholen,
ja.
Und dann den Erbe, dafür ist es zu spät.
Also jedenfalls so Gedanken eines Versäumungsurteils, einer Versäumnis, darauf will ich hinaus,
die wir
aus dem Prozessrecht
kennen, die gibt es hier nicht. Ich finde es die Lege Ferenda interessant, sich da schon was zu überlegen. Also diese Nichtbeteiligung, die eben nur verfahrensrechtlich wirkt und dann kommt es zur Einantwortung und du weißt als eingeantworteter Erbe, du bist der Gefahr der Erbschaftsklage ausgesetzt, ist eigentlich unerträglich.
Ja, danke,
und das wäre schon zu überlegen. Nein, ich betone das schon. Und es hat schon das Verlassenschaftsverfahren, sollte wirklich dazu führen, dass es ein möglichstes Maß an Rechtssicherheit gibt danach. Und im Bereich der Nichtbeteiligung ist natürlich die Einantwortung entwertet, mangels materiell rechtlicher
Schweigen, Wirkung. Und das will ich jetzt am Ende auch irgendwie betonen für die Leute da draußen, der flotte Gerichtskommissär, der Ihnen rasch zur Einantwortung verhilft, zu ihren Gunsten, der liefert ein rasches Ergebnis, also jetzt habe ich es so zugespitzt, der liefert gar nichts, der macht seinen Job, ich bitte um Entschuldigung, aber ein Verfahren, das flott abgeht, lass es mich neutral formulieren, für einen potenziellen Testamentserben, das flott geschieht, wo die gesetzlichen Erben nicht aktiv herbeigezerrt werden mit der Aufforderung nach 157 Absatz 3, einem solchen Testament muss man sagen, ja gut, die können jetzt noch kommen, jedenfalls 3 Jahre. Und wenn das womöglich, die gar nicht so ordentlich, vielleicht auch nur 30 Jahre, jetzt spiele ich an auf die neue Verjährungsvorschrift 1487a, das heißt, sie haben im Genick die Rechtsunsicherheit und ich weiß nicht, ob man sich die wünschen kann.
Richtig. Und es ist aus meiner Sicht auch so, und ich halte das auch als Gerichtskommissär so, es stellen sich oft viele Fragen im Verlassenschaftsverfahren, im Erbfall. Und ich sage den Parteien immer, nützen Sie dieses Forum, dass wir zu möglichst viel Rechtsklarheit kommen.
Ja. Ja,
das ist kostengünstig, da können wir vieles klären. Lassen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit, machen wir noch einen Einigungstagsatzungstermin, machen wir noch einen, wenn es irgendwie einen Sinn haben kann, klären wir die Dinge in diesem kostengünstigen Forum.
Und was ich auch noch anbringen will in der Folge, weil wer weiß, wann wir wieder drüber reden, mein Gefühl ist, dass das jetzt auch zunehmend en vogue wird, die Erkenntnis, dass wenn verschiedene Personen in der Sache dieselbe Rechtsstellung behaupten, es nicht notwendig ist, dass alle diese Personen, alle 5 gesetzlichen Erben, diesen Erbrechtsstreit führen. Und zwar notwendig meine ich nicht formalrechtlich, denn die Entscheidung zwischen dem einen, der diesen Streit über das Erbrecht führt, und dem präsumtiven Testamentserben, die Entscheidung, die dann ergeht, die entfaltet Rechtskraft, aber nur für die 2. Das heißt rein theoretisch, das haben wir noch nicht gesagt, wenn dann die Trittbrettfahrer eine neue Erbantrittserklärung abgeben, musst du den Testamentserben auch nochmal auffordern, meines Erachtens. Ja. Der muss noch einmal die Chance kriegen und gegen die kämpfen. Einfach so dann nicht passieren, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn in einem gerichtlichen Verfahren in der Sache, keine Ahnung, herauskäme, das Testament stammt nicht vom Erblasser, es ist unecht, jetzt ein ganz krasser Fall, dann wird ein nochmaliges Verfahren darüber nicht sinnvoll zu führen sein. Dann lohnt sich dieses Trittbrettfahren. Formalrechtlich hat das keine absolute Wirkung, dieser Streit, und daher wäre theoretisch wieder einer abzuführen. Aber mit Blick auf unsere Freunde aus der Anwaltschaft, die Prozessanwälte, sage ich jetzt einmal ganz pragmatisch, wenn es da 5 gesetzliche Erben gibt, ist es nicht selten indiziert, pragmatisch, dass der eine mit der Rechtsschutzversicherung, der die Rechtsschutzversicherung hat, vorangeht und die Rechtslage mal geklärt wird. Ja. Und ich verstehe es eigentlich nicht, hin und wieder habe ich solche Fälle, Testament, jetzt habe ich gerade einen Testamentstreit, da sind irgendwie 15 gemeinnützige Organisationen eingesetzt, 15 Anwälte, ja okay, machen wir halt, aber theoretisch könnten die sich auch koordinieren untereinander und sagen, okay, wir müssen
einer geht uns vor und intern, wir machen eine interne Vereinbarung. Ne?
Ist schon gut, oder? Ist gut.
Ja.
Ist gut, kann man noch viel entwickeln, viel lernen. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir, war sehr interessant.
Auf bald. Tschüss.